Jetzt freue ich mich, dass wir ins Thema hineinstarten dürfen. Unser Thema ist Konflikte und Gottes Schlüssel zu dieser Veränderung. Und es steht ja schon ganz am Anfang in der Bibel, in 1. Mose 2, Vers 18, wo es heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Also ohne Gemeinschaft ist das Leben eigentlich nicht lebenswert. Ohne Gemeinschaft ist das Leben eigentlich sinnlos. Und Sinn und Ziel des Lebens ist nicht irgendwie viel Macht, viel Geld, viel Anerkennung zu haben, einen schönen Urlaub zu erleben, ein großes Haus zu haben, sondern Sinn des Lebens ist, in gesunden Beziehungen zu leben, in der Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Und in Beziehungen, in denen wir leben, in unserer Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde, Nachbarschaft, da kommt es immer wieder zu Konflikten. Und die Frage ist nicht, ob du Konflikte und Verletzungen erlebst in deinem Leben, sondern ob du weißt, wie du mit diesen Konflikten und mit diesen Verletzungen umgehen kannst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, egal in welcher Beziehung du bist, Freundschaften, Ehe, Kirche, Familie, Arbeitsstelle. Die Frage ist nicht, ob wir Konflikte erleben, Verletzungen erleben, sondern die Frage, die wir uns stellen dürfen, wie wir mit diesen Konflikten und Verletzungen umgehen. Und das ist eine Herausforderung, die wir uns immer wieder stellen dürfen. Und wenn wir uns diese Herausforderung nicht stellen, dann laufen wir in der Gefahr, manchmal mit so einer falschen Maske durchs Leben zu laufen. Wir laufen mit so einer falschen Maske und wir schauen nach außen hin, dass wir glücklich sind, wir lachen, wir freuen uns, aber wir erleben viel Bitterkeit, Verletzungen, Frust, Streit. Und wir laufen mit so einer falschen Maske durchs Leben und merken gar nicht, dass unser Herz voller Bitterkeit, Trauer und Verletzung ist. Im Psalm 34, da heißt es, wir sollen den Frieden suchen. Oder im Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt den Frieden nach. Jagt dem Frieden nach. Und das sollen wir machen. Wir sollen Friedensstifter sein. Wir sollen dem Frieden nach sein. Wir sollen Friedensbotschafter sein. Aber wir Menschen, wir neigen oftmals in dieser Gefahr, dass wir das abkürzen wollen. Wir wollen Konflikte, Verletzungen aus dem Weg gehen und wir laufen mit so einer Maske herum und leben eigentlich so einen faulen Frieden. Wir erleben vielleicht Kränkungen, wir leben irgendwie in der Gemeinde, wir machen irgendwie einen Dienst, geben da unser Bestes, aber wir bekommen irgendwie keine Wertschätzung für diesen Dienst. Du kommst vielleicht von der Arbeit nach Hause, deine Frau hat den ganzen Tag gearbeitet, ist erschöpft, ist am Ende ihrer Kräfte und kommt nach Hause und kriegt irgendwie nur einen blöden Kommentar von dir. Und sie fühlt sich gekränkt. Und sie kehrt so unter den Teppich. Oder auf der Arbeit. Du gibst dein Bestes, du leistest, du machst eine gute Arbeit, aber auf einmal bekommt jemand anders die Anerkennung, die du eigentlich verdient hast. Und du fühlst dich gekränkt. Und wir fressen all diesen Frust, all diese Bitterkeit hinein und wir stehen oft in der Gefahr, das unter so einen Teppich zu kehren. Aber wenn wir Dinge immer nur unter den Teppich kehren, dann können wir irgendwann nicht mehr gescheit auf diesen Teppich laufen. Wenn wir Dinge immer nur unter den Teppich kehren, dann kommen wir irgendwann in unserem Leben ins Straucheln. Und nachdem man gekränkt wurde, dann stellt sich kurz danach oft dieses Gefühl von Wut und Ärger in uns hoch. Das kommt hoch. Das ist was Instinktives, das kommt aus uns hoch. Und es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Empfinden von Wut eigentlich nichts Falsches ist. Empfinden von Wut ist nichts Falsches. Wut ist eigentlich ein gottgegebener Mechanismus, der uns zeigt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Es ist ein gottgegebener Mechanismus, der uns zeigt, es ist etwas nicht in Ordnung und es muss geklärt werden. Aber die Frage ist, was machen wir mit dieser Wut? Was machen wir mit dieser Bitterkeit, mit diesem Frust? Kehren wir es einfach nur unter den Teppich oder gehen wir es an? Und das ist diese Frage, diese Herausforderung, die wir uns heute in der Predigt etwas genauer anschauen wollen. Wie wir diese Konflikte in unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, die wir leben, wie wir die angehen können. Und es gibt immer wieder Hindernisse, die uns davon hindern, diese Konflikte in unserem Leben anzugehen und zu neigen, die unter den Teppich kehren zu wollen. Da gibt es viele verschiedene Hindernisse. Ich will einfach zum Anfang auf kurz 4 so Haupthindernisse eingehen, die ich glaube, die immer wieder in uns hochkommen. Das erste Hindernis, das in uns immer wieder hochkommt, ist das Hindernis der Harmoniebedürftigkeit. Wir Menschen, wir brauchen Harmonie, wir brauchen Beziehung, wir brauchen Bindung. Und es ist auch was Gutes, was Wichtiges. Aber es kann auch manchmal zu einer Harmoniesucht werden. Konflikte und unterschiedliche Meinungen, die gehören dazu. Aber es bedeutet nicht, dass man sich da nicht liebt, sondern wir müssen auch lernen, Konflikte zu leben und durchzuhalten. Das zweite Hindernis, das wir oft immer wieder leben, das erlebe ich bei mir immer wieder, ist, es kostet einfach enorm viel Kraft. Also Konflikte auszutragen, Konflikte durchzumachen, ist anstrengend, ist mühsam. Es macht in der Regel keinen Spaß. Es gibt manche Leute, da werden wir auch nachher noch dazu ein bisschen mehr kommen, die haben Freude daran, die gehen da richtig auf, aber viele, viele Menschen ist einfach Konflikt was Anstrengendes, was Mühsames und deswegen wollen wir sie nicht angehen. Der dritte Grund ist so diese eigene Verletzlichkeit. Wir müssen uns verletzlich zeigen. Im Unterbewusstsein glauben wir, wenn wir uns verletzlich zeigen, dann sind wir eigentlich schwach. Und deswegen wollen wir uns eigentlich nicht zeigen. Wir wollen unsere Begrenztheit, unsere Schwachheit nicht zeigen und deswegen wollen wir auch Konflikte nicht angehen. Oder auch, was sehr stark hier in Österreich vor allem ist, ist unsere Schamkultur. Dass wir da unsere Unperfektheit auch nicht zugeben wollen. Und ich glaube, das ist mal wichtig zu erkennen, zu verstehen und dann an seiner Konfliktfähigkeit zu arbeiten und immer wieder auch mutige Schritte dort vorwärts zu gehen und eben keinen falschen Frieden zu leben, sondern Konflikte und Verletzungen in unserem Leben anzugehen. Was sind so Ursachen von Konflikten? Ich denke, eines der Hauptursachen für Konflikte sind starke Unterschiedlichkeiten. Starke Unterschiedlichkeiten. Nicht zu verstehen oder dass wir oft im Zwischengespräch unterschiedliche Sprachen sprechen. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mit meiner Frau Samira zusammengekommen bin, war ein ewig langer Prozess. Zuerst hat sie mal Nein gesagt, dann war 2 Jahre des Wartens da und dann haben wir uns nochmal irgendwie zusammengetroffen, hatten eine Zeit und dann sind wir da viel ins Gebet gegangen. Wir haben gesagt, wir nehmen uns jetzt einen Monat Zeit fürs Gebet und wenn wir beide ein Ja dazu haben, dann wollen wir gemeinsam diese Beziehung starten. Und wir haben in dieser Zeit viel miteinander geredet, viel miteinander gebetet und eigentlich war es klar, es war eigentlich nur noch so eine Formsache. Es war von beiden Seiten klar, es ist ein Ja da und da habe ich mal irgendwas Romantisches überlegt, okay, wie kann ich diese Formsache noch beenden. Habe einen schönen Ausflug geplant, war mal unterwegs Richtung Wolfgangsee, habe dann so eine Frage halt in so ein Ei, Überraschungsei reingepackt, wo dann die Frage stand, ob sie meine Freundin werden wollte. Und ich habe das dann gemacht, so okay, Formsache, richtig romantisch, super. Und auf einmal fängt sie an zu weinen. Ich denke so, was ist jetzt los? Und sie weint und für mich ist es wie Nein rübergekommen. Ich bin nach dem Ausflug irgendwie ganz verdutzt nach Hause gegangen, so, was ist jetzt passiert? Wir haben einen Monat gebetet, es war für alle Seiten klar, es war eigentlich nur noch Formsache und es ist ein Nein. Und für sie ist nach Hause gegangen, sie war irgendwie danach ganz glücklich, hat es ihren Eltern erzählt, Dieter. Und für sie war es ein Ja. Und erst 2 Tage später sind wir draufgekommen, okay, es war doch ein Ja und kein Nein. Also diese unterschiedlichen Sprachen, die wir oft reden, führen zu Konflikten. Unterschiedliche Sprachen führen zu Missverständnissen. Ein Missverständnis führt zu Misstrauen. Ein Misstrauen führt zu Ablehnung und zum Konflikt. Verständnis wiederum führt zu Vertrauen. Vertrauen führt zu Annahme und es führt immer wieder zu Bereicherung. Und es ist zu verstehen, Gott hat uns unterschiedlich gemacht, mit unterschiedlichen Sichtweisen, mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Und oftmals sehen wir nur unseren Blickwinkel auf eine Situation und haben nicht die Demut zu erkennen, dass unser Blickwinkel nicht der einzigste ist. Also wenn ich Blumen sehe, ist mein Blickwinkel auf Blumen, das kostet Arbeit, die kostet Geld, die muss ich kaufen, die muss ich dann hinstellen, dann nach 3 Tagen sind sie verwelkt, dann muss ich sie wieder in Biomüll hauen, oder wenn es eine Pflanze ist, die muss ich andauernd gießen. Für mich ist Blume, mein Blickwinkel für Blumen ist Arbeit. Für Samira ist es Schönheit, es ist Ästhetik, es ist was Schönes. Und zu erkennen, okay, manchmal haben wir unterschiedliche Blickwinkel auf Situationen. Und unser Gegenüber kennenzulernen und zu sehen, hey, dass unser Blickwinkel auf eine Sichtweise nicht nur die einzigste ist, sondern dass unser Gegenüber andere Sichtweisen auch hat. Und wenn wir in die Tierwelt hineinschauen, dann sehen wir, Tiere reagieren ganz unterschiedlich auf Angriffe. Tiere reagieren ganz unterschiedlich auf Angriffe. Manche Tiere, die ziehen sich zurück. Manche Tiere gehen auf Angriff. Es gibt manche Tiere, die stellen sich tot, wenn irgendwie Gefahr kommt. Und ich habe auch mal so ein paar unterschiedliche Konflikttypen mitgebracht, wie wir Menschen ganz oft in Konflikten und Angriffen reagieren. Und in der Regel findet sich jeder Person in so einer Art von diesen Konflikttieren. Und es ist einfach mal hilfreich, sich darüber nachzudenken, okay, so was für ein Konflikttier bin ich so? Und einfach sich selber zu verstehen, aber auch hilft immer wieder, den anderen zu verstehen. Der erste Konflikttyp ist so dieses Nashorn. Das Nashorn ist so ein Konflikttyp, der liebt eigentlich Konflikte. Das Positive an ihm, der tut ihn nicht unter den Teppich kehren, sondern der geht drauf los. Der weiß, okay, wenn was nicht da ist, dann muss ich das ansprechen. Ist was Positives, was Gutes, eine gute Eigenschaft. Aber die Gefahr in ihm liegt auch immer wieder, dass er zu aggressiv manchmal ist, zu los, zu stark drauf reingeht und dann auch manchmal verletzend sein kann. Der zweite Konflikttyp ist so ein Igel. Ein Igel, der zieht sich eher zurück. Sobald Konflikt kommt, dann rollt sich's ein und geht in Verteidigungsposition. Das Gute beim Igel ist, der schießt nicht gleich immer drauf los. Es tut erstmal Sachen durchdenken und wenn es dann durchdacht hat, dann geht's vielleicht Sachen an. Die Herausforderung beim Igel ist aber oft auch, dass er sich einfach zurückzieht und er versucht, die Sachen unter den Teppich zu kehren und totzuschweigen. Dann die Antilope, ein bisschen ähnlich wie der Igel, die läuft einfach weg. Die läuft einfach immer mit einem Lächeln durchs Leben. Die sieht keine Konflikte, die geht Konflikte aus dem Weg und ist eigentlich immer freundlich drauf und versucht, den aus dem Weg zu gehen, wegzulaufen. Und die muss auch an sich arbeiten, so diese Konflikte auch immer wieder anzugehen. Dann der Elefant. Der Elefant, der hat eine ganz dicke Haut. Den kannst du anschreien, das ist für den kein Problem, der nimmt das nicht persönlich, das ist alles gut für den. Er hat eine ganz dicke Haut, der sieht aber auch oft keine Konflikte. Und er trampelt oftmals wie so ein Elefant im Porzellanladen und rempelt andere an und merkt gar nicht, dass das für andere verletzend ist, für ihn selber auch eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und es ist was Positives, eine dicke Haut zu haben, nicht immer gleich alles persönlich zu nehmen, verletzend zu nehmen. Aber er muss auch aufpassen mit seiner dicken Haut, dass er nicht andere damit verletzt und auch immer wieder auch erkennen, dass manchmal Konflikte da sind, die angesprochen werden müssen. Und dann noch die Schlange, die bin leider auch ich oft, die frisst lange die Sachen in sich hinein. Die frisst es lange rein, kann das lange ertragen, aber irgendwann ist das Fass dann voll und dann ist sie richtig giftig und dann kann sie so richtig losschießen. Und das einfach so als Gedanken mal zu mitnehmen, auszutauschen in der Woche, hey, was für ein Konflikttyp bin ich und wo ist vielleicht mein Bereich, wo ich in meinem Leben arbeiten muss. Das dritte dann, reden statt hören. In Jakobus 1, Vers 19, da heißt es, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder soll schnell bereit sein zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Und Ursache für Zorn ist, weil wir oftmals schnell reden und langsam im Hören sind. In einer meiner Lieblingsserien wurde mal das Zitat gesagt, hey, hast du dir schon mal überlegt, warum dir Gott zwei Ohren nur einen Mund gegeben hat? Vielleicht sollen wir doppelt so viel hören und nur halb so viel reden. Weil Hören hilft wirklich, den Gegenüber zu verstehen, seine Blickwinkel zu sehen und nicht nur unsere Sicht immer wieder zu sehen. Dann das dritte, alte Wunden. Wenn wir nicht bereit sind, diese Wunden, diese Verletzungen, die wir in unserem Leben haben, anzugehen, dann geben wir das oftmals an andere Personen weiter. Und oftmals an die Menschen, die wir am meisten lieben, weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Ein Beispiel. Ein 4-jähriger Junge, der verliert sehr früh seine Mutter. Die ist gestorben. Und viele, viele Jahre später tut er dann selber heiraten, bekommt 5 tolle Kinder und eine tolle Frau. Aber mit der Zeit merkt er, die Frau hat eigentlich kaum noch Zeit für ihn. Und dieses Gefühl, das er als Kind erlebt hat, verlassen zu werden, alleine gelassen zu werden, das kommt in ihn wieder hoch. Diese Wunde, alleine gelassen zu werden. Und als dann seine Frau mal für ein freies Wochenende mit ihren Freundinnen unterwegs sein möchte, da rastet der Mann komplett aus und er ist wütend und schreit herum. Und die Frau, die denkt sich vielleicht, hey, was habe ich eigentlich da für einen blöden Mann? Ich arbeite Tag und Nacht für die Kinder, für uns als Familie, dann will ich einmal ein freies Wochenende und dann werde ich blöd angeschrien. Verletzungen verletzen Menschen. Herr, ich möchte euch Mut machen, diese alten Wunden in unserem Leben immer wieder anzugehen. Durch Seelsorge, durch Gespräch, indem wir es immer wieder auch vor Gott bringen. Die nächste Ursache ist auch eben diese unvollkommene Kommunikation. Die richtige Kommunikation ist der Schlüssel für die Lösung eines Konfliktes. Und da müssen wir immer wieder aufpassen, nicht Dinge zu verallgemeinern. So Sätze zu sagen wie immer oder nie und mehr aus unserer Sichtweise Dinge zu erklären. So, ich habe das Gefühl, ich sehe das so und nicht zu verallgemeinern. Weil oft haben zwei Personen eigentlich ein Bedürfnis, aber keiner versteht den anderen, weil wir nicht tiefer fragen, nicht nachgehen. Und ich will euch mit diesen ganzen Dingen keine Angst machen, sondern Mut machen, in unser Leben immer wieder zu schauen. Und egal, wo wir im Leben sind, im Umgang mit Konflikten, im Umgang mit Streit, im Umgang mit Verletzungen und da immer wieder lernen, Schritte vorwärts zu machen. Und da möchte ich mit euch jetzt noch im zweiten Teil einfach einen Text aus der Bibel anschauen. Und welche Schlüssel uns dieser Bibeltext mitgibt, wie wir Konflikte in unserem Leben bewältigen können. Wir finden hier in Matthäus 18 einen sehr bekannten Text, wie wir Konflikte innerhalb der Gemeinde angehen können. Aber ich möchte mit euch jetzt noch einen Text anschauen aus dem Epheserbrief. Epheser Kapitel 4. Das ist dieser Brief, den Paulus an die Gemeinden in Kleinasien geschrieben hat. Und im Epheser 4, die Verse 17 bis 22, da finden wir diese Einleitung. Hier geht es darum, dass wir uns nicht wie Menschen verhalten sollen, die Gott nicht kennen, sondern uns von Gott erneuern lassen. Ich lese mal vor die Verse aus Kapitel 4, die Verse 23 und 24. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit ist, die sich auf Wahrheit gründen. Hey, wir sollen unseren Geist, unser Denken vom Heiligen Geist immer wieder erneuern lassen, neu denken. Und dann kommen in diesem Text ein paar Schlüsselmomente. Auf diese Schlüsselmomente möchte ich jetzt noch zum Abschluss eingehen. Der erste Schlüsselmoment ist Wahrheit statt Lüge. Wahrheit statt Lüge. Da heißt dann im Vers 25, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Also wir glauben oft tief in unserem Inneren, ohne dass wir das bewusst aussprechen, dass Wahrheit Beziehung zerstört. Wir sagen das nicht, aber manchmal ist es in unserem Bewusstsein, Wahrheit zerstört Beziehung. Und wir haben Angst davor, die Wahrheit zu sagen, weil wir Angst davor haben, diese Beziehung zu verlieren. Und deswegen sagen wir nicht die Wahrheit. Ein Beispiel vielleicht noch dazu. Ein Doktor und Psychologe, der hat mal ein Experiment mit seinem Sohn gemacht. Und zwar hat er mit seinem Sohn zwei leckere Kuchen gebacken, so Brownies. Das eine war ein super leckeres Rezept, super saftig, von deiner Frau, lecker. Wir hätten da jetzt immer wieder so Krapfen von euch bekommen oder so leckere Krapfen, ganz, ganz lecker. Und das zweite, das sind so richtig versalzene, eklige, trockene. Und dann hat er gesagt, verteilt es an die Kinder, gib ihr von jeder Sorte immer eins. Und bei dieser leckeren Sorte sagt er, sind so Brownies aus dem Supermarkt. Und bei diesem ekligen Versalzenen, da sagst du allen Kindern, hey, das ist Geheimrezept von deiner lieben Oma, die vor kurzem verstorben ist. Und dann fragt die Kinder, welches schmeckt besser? Fast alle Kinder haben gesagt, das eklige, trockene von der verstorbenen Oma. Warum? Weil sie glauben, Wahrheit zerstört Beziehung. Wahrheit zerstört Beziehung. Und klar, natürlich sollen wir nicht überall, wo wir unterwegs sind, mit der Wahrheit immer rausgehen. Dafür braucht es eine Beziehung. Dafür braucht es Vertrautheit. Aber Menschen, die wir lieben, sollen wir die Wahrheit sagen. Ein echter Freund verdient die Wahrheit. Jemand, den wir lieben, hat es verdient, die Wahrheit zu hören. Weil wenn wir nicht die Wahrheit sagen, dann drücken wir eigentlich aus, hey, wie du dein Leben lebst, das ist mir eigentlich egal, das ist mir gleichgültig. Und das ist, was uns die heutige Zeit oft vorlebt. Hey, jeder soll so leben, wie er will. Hey, wenn es für dich okay ist, du fasst da vielleicht da gerade deine Ehe an die Wand, du zerstörst da gerade irgendwie eine andere Beziehung, du verletzt dich dadurch nur selber, aber wenn das für dich okay ist, dann will ich nichts sagen. Weil wir das im tiefen Unterbewusstsein glauben, Wahrheit zerstört Beziehung. Aber das lesen wir auch schon in der Bibel bei König David, der auf dem Weg war, sein Leben zu zerstören. Und dann kam Nathan, der ihm in Liebe die Wahrheit gesagt hat und wieder auf den rechten Kurs gebracht hat. In Liebe immer wieder die Wahrheit zu sagen. Und es ist auch genau das, was Jesus tut. Er tut in Liebe und Wertschätzung Wahrheit aussprechen. Und es ist wichtig, nicht nur die Wahrheit zu sagen, sondern es kommt auch ganz stark auf das Wie an. In einem Streitgespräch kommt es oft nicht nur auf das an, was wir sagen, sondern vor allem auch, wie wir es sagen. Nicht nur auf das, was wir sagen. Die eigentliche Botschaft, die geht im Streitgespräch oft unter, weil die Liebe fehlt, weil der Ton nicht passt, das Setting nicht passt und dadurch geht's unter. Die Art und Weise, wie wir Sachen ausdrücken, ist entscheidend. Es können vielleicht super Worte sein, aber wenn der Ton, die Liebe nicht da ist, das Setting nicht passt, dann wird's nicht ankommen. In Sprüche 12, Vers 18, da heißt es, die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Aber was ein weiser Mensch sagt, das heilt und belebt. Der zweite Schlüsselmoment. Aufgehoben statt aufgeschoben. Hey, wenn du einen Streit hast, wenn du Zorn in dir hast, Wut in dir hochkommt, dann schieb's nicht vor dich hin. Das heißt dann weiter im Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Und es ist ein Tipp, den fast alle Psychologen immer wieder bestätigen können. Je länger der Zeitraum zwischen einem Konflikt und einer Verletzung und dem Klären dieses Konfliktes, desto ungesünder wird diese Beziehung. Und eins habe ich gelernt, Konflikte, die lösen sich in der Regel nicht von alleine. Und es gibt oft so diesen Satz, das trifft vielleicht auf manche Sachen zu, aber ganz oft auch nicht, dieser Satz, Zeit heilt alle Wunden. Zeit heilt alle Wunden. Trifft nicht immer zu. Wir sind ja als Missionarsfamilie in Papua-Neuguinea aufgewachsen und mein Papa hat damals viele, viele Buschmärsche gemacht und er hätte viele, viele Geschichten erzählen können. Wenn du im Busch unterwegs bist und du kriegst so eine kleine Wunde, einen kleinen Kratzer und du behandelst diese kleine Wunde nicht, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, Zeit heilt schon alle Wunden, sondern in Tropen ist dann das Gefahr ganz oft, wenn so ein kleiner Kratzer da ist und man tut ihn nicht behandeln, dann entzündet er sich. Und die Wunde wird immer größer und immer größer. Weil Zeit heilt nicht immer alle Wunden. Manchmal führt es zu einer noch größeren Infektion, zu einer noch größeren Wunde. Und der einzigste Weg, wie du diese Wunde heilen kannst, ist, indem du diese Wunde behandelst, einen Verband drauf tust, es pflegst. Und genauso ist es auch mit den Verletzungen und Wunden in unserem Leben. Manchmal sind es so Kleinigkeiten, da reicht so ein kleines Pflaster und es ist nach einem Tag wieder gut. Aber so tiefe Verletzungen, die brauchen auch mal Zeit zum Heilen. Musst du immer wieder einen Verband drauf tun. Es kann Wochen, Monate, Jahre dauern. Aber es ist wichtig, dass wir diese Verletzungen angehen. Weil wenn diese Verletzungen angehen, dann stirbt etwas in uns. Es gibt so viele Geschichten von Kindern dort, die durch so einen kleinen Kratzer einen Finger, einen Arm, einen Fuß verloren haben, weil sie nicht die ärztlichen Mittel hatten, diese Wunden zu behandeln. Wenn wir die Wunden in unserem Herzen nicht behandeln, dann stirbt etwas in uns ab. Lass die Sonne nicht über den Zorn untergehen. Sprich Dinge zeitnah an. Der dritte Schlüsselmoment. Liebe statt lästern. Liebe statt lästern. Das heißt dann ein paar Verse weiter in Vers 29, Epheser 4, Vers 29. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich sein, ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Ganz oft ist in unseren Kommunikationen so, es ärgert uns jemand, es nervt uns etwas und wir gehen zu allen Personen und wir regen uns über die Person auf, wir lästern darüber, aber wir sprechen nicht mit der Person. Und wir laden es auf unseren Aggressionsberg. Hey, lästern kann so ein tödliches Gift sein. Für Einheit. Es kann Einheit kaputt machen, kann Beziehungen zerstören. In Titus 3, Vers 2, da schreibt Paulus an den Gläubigen in der Gemeinde, sie sollen über niemanden schlecht reden, über niemanden lästern und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Liebe statt lästern. Der vierte Schlüsselmoment, leicht statt Last. Leicht statt Last. Dann ein Vers weiter, dann 31, Epheser 4, Vers 31. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumdisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wie irgendeine Art von Bosheit. Hey, wenn wir nicht vergeben, dann lastet Gewicht auf unseren Schultern, lastet Gewicht auf unserem Herzen. Die Wut, den Frust, den fressen wir in uns hinein und es belastet in erster Linie uns selber. Und wir schaden uns dadurch selber. Aber wenn ich den anderen entlasse aus meiner berechtigten Schuldforderung, dann wäre es in erster Linie in mir selber was frei. Und es kann oft brutal schwer sein. Aber da, wo wir uns entscheiden, jemanden zu vergeben, da wird vor allem unser eigenes Herz frei und leicht. Vielleicht ein Beispiel noch aus meinem Leben. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Schulzeit, da hatte ich einen Mitschüler, der hat mich die ganze Zeit genervt, gemobbt und ich hatte so einen Hass und so einen Zorn auf diese Person. Und dieser Hass und dieser Zorn ist immer größer und größer geworden. Und diese Person, die hat eigentlich gar nicht gemerkt, dass sie mir Unrecht tut. Das war ihr eigentlich gar nicht bewusst. Und ich habe diesen Hass nur in mich hineingefressen. Und habe gemerkt, ich schade mich nur selber. Ich wurde immer ungesünder. Bis ich mir dann jemand geholfen hat, gesagt, hey, du musst es loslassen. Du musst es ansprechen. Ich bin dann zu dieser Person gegangen, es hat enorm viel Kraft gekostet. Und ich konnte ihr Vergebung aussprechen. Das war für die Person gar nicht wichtig, die hat damit gar nichts anfangen können. Aber für mich war es wichtig, weil es mein Herz leicht gemacht hat. In Lukas 6, Vers 37, da heißt es, urteilt nicht über andere, dann wird auch Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keine Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Wörtlich ist das, was Jesus sagt, vergebt, so wird auch euch vergeben. Lass los, so wirst auch du losgelassen, heißt in der Elberfelder. Wenn ich andere entlasse aus meiner berechtigten Schuldforderung, dann wird vor allem in mir was frei. Wenn ich das tödliche Gift der Rache dem anderen nicht mehr wünsche, dann wird mein Innerstes frei. Das ist schwer, aber es befreit. Und Jesus wusste das und deswegen, glaube ich, ist die Bibel immer wieder so voll von Vergebung. Er wusste, hey, wenn wir an unserer Schuld festhalten, dann nehmen wir uns selber gefangen. Wenn du einen Menschen vergibst, dann ist so unser Gefühl oft, okay, jetzt lasse ich ihn frei aus seiner berechtigten Schuld, aus seiner Gefangenschaft. Und wenn wir dann vergeben, dann merken wir, wow, eigentlich war ich der, der gefangen war. Wir kommen zum fünften und letzten Schlüsselmoment. Vergebung statt Vergeltung. Vergebung statt Vergeltung. Es ist wie wenn ich zum Max hingehen würde und Max einfach so Wasser ins Gesicht schmeißen würde. Was ist, wenn wir ungerecht behandelt werden? Was kommt hoch? Vergeltung, oder? Wie kann ich heimzahlen? Er hat mir Unrecht getan. Was fällt ihm eigentlich ein? Was würden wir tun? Wir würden am liebsten zurückschlagen. Bereit sein, okay, zu überlegen, wie kann ich das heimzahlen? Mir wurde Unrecht getan. Wie kann ich Vergeltung ausüben? Herr, aber Jesus hat uns was ganz anderes vorgelebt. Ich muss aufpassen, dass der Max mit dem Nara hier mit der Vergeltung kommt. In seinem Wasser ist noch mehr drinnen als bei mir. Letzte Woche, wir durften Ostern feiern. Wir durften uns erinnern, was das Kreuz bedeutet. Jesus, der ohne Schuld war, der ohne Fehler war, der wurde zu Unrecht geschlagen, gefoltert, verspottet. Ja, ans Kreuz genagelt und getötet. Und er hätte allen Grund gehabt, Vergeltung auszuüben. Aber noch mitten in diesem Schmerz, wo die Leute ihn verspottet haben, hängt er dort am Kreuz, im Schmerz, im Leid. Und ist mir wieder so bewusst geworden. Und noch in demselben Moment sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ist so gewaltig. Das heißt auch da im Epheser 4, Vers 32, geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. C.S. Lewis hat mal gesagt, jeder Mann hält Vergebung für einen schönen Gedanken, für einen guten Gedanken. bis er selber einen anderen vergeben soll. Und ich glaube, dieses Zitat, das drückt es aus. Hey, Vergebung ist was so Wichtiges, aber auch was so unglaublich Schweres. Und Vergebung heißt nicht Ja zu der begangenen, vergangenen Schuld zu sagen, aber Ja zu diesem Menschen, der hinter dieser begangenen und vergangenen Schuld steht. Vergebung statt Vergeltung. Das ist die einzigste Möglichkeit, wie wir diese Wunden, diese Verletzungen in unserem Herzen heilen können. Und das Kreuz auf Golgatha, das hat uns gezeigt, es erinnert uns immer wieder, dass wir eigentlich selber verlorener sind, als wir jemals denken können. Dass wir geliebter sind, als wir jemals begreifen können. Und dass Gott uns immer wieder diese Einladung ausspricht, dass wir zu ihm zurückkommen können, Vergebung erfahren können. Und ich glaube, nur wenn wir das wirklich begreifen, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns da getan hat, dann bekommen wir die Kraft, auch anderen zu vergeben. Weil mir vergeben ist, weil ich diese Vergebung von Jesus empfangen habe, die ich nicht verdient habe, bekomme ich die Kraft, Vergebung statt Vergeltung zu erleben. In unserer Welt, in unserer Gemeinde und in unseren Beziehungen kommen immer wieder Konflikte. Unsere Welt ist voller Rassismus, Mobbing, Krieg, Verletzungen, Angriffe. Und überall, wo wir hinschauen, ist das Resultat kaputte und zerstörte Beziehungen. Und deswegen dürfen wir uns immer wieder erinnern, dass wir diese Friedensbotschafter sein dürfen, Versöhnung in diese Welt zu bringen. Ich möchte mit den Versen aus dem 2. Korintherbrief abschließen. Aus dem 2. Korinther 5, die Verse 18 bis 19. Da heißt es, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass die Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und er hat diese Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Beim Evangelium, da geht es nicht nur um Vergebung der Sünden. Es geht um eine Wiederherstellung einer Beziehung. Diese Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Es geht um Versöhnung. Herr, lass uns diese Botschaft im Herzen bewahren und immer wieder als seine Botschafter in diese Welt hinaustragen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, Herr Jesus, wir möchten dir danken für dein Kreuz, für das, was wir letzte Woche wieder erinnern durften, uns feiern durften, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du nicht Vergeltung ausgeübt hast, sondern Vergebung uns ausgesprochen hast. Und wir möchten dir danken, dass wir in Beziehung mit dir leben dürfen, in Beziehung mit Menschen leben dürfen. Und du siehst, wie schnell es da immer wieder passiert, dass wir in Konflikten andere Menschen verletzen, Unrecht tun, wir selbst ungerecht uns behandelt fühlen und immer wieder in dieser Gefahr stehen, einen faulen Frieden zu leben. Schenk uns da immer wieder die Kraft, Schritte zu gehen und auch diese Schlüssel zu erkennen, die du uns deinem Epheserbrief gegeben hast. Dass wir Vergebung statt Vergeltung leben. Amen.